Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim ersten Info dieser Woche auf Radio Bern. Das sind unsere Themen: Auszeichnungen für die Widerspenstigen, die 100 Helden und Heldinnen der Medienfreiheit. Und zu Gast im Info ist heute die Berner Schriftstellerin Verena Stephan.
Da hatte ich das Gefühl, das ist der Schlüssel zum Roman oder zu seinem Leben vielleicht oder zu dieser Geschichte. Die Frage: Wer verachtet ihn? Wen verachtet er? Und wie halten es alle Personen im Buch? Sie haben alle irgendwie mit Verachtung zu tun. Wer sieht auf wen hinab? Wer behandelt wen verächtlich? Und das ist zu einem Grundthema geworden.
Im Buch Die Befragung der Zeit schreibt Verena Stephan über ihren Großvater, ein Arzt, der in den 40er Jahren illegal Abtreibungen vorgenommen hatte. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die Lage in der Ukraine bleibt angespannt. Es kommt weiterhin zu Auseinandersetzungen in der Ostukraine zwischen prorussischen Separatisten und den ukrainischen Sicherheitskräften. Das berichten verschiedene internationale Medien. Ein Lichtpunkt gab es am Wochenende. Die OSZE-Beobachter, die von prorussischen Kräften eine Woche lang als Geiseln gehalten wurden, sind frei. Sie kamen bedingungslos auf freien Fuß, sagte Bundespräsident und OSZE-Vorsitzender Didier Burkhalter. Offenbar ist der Einfluss Russlands größer, als es das Land zugeben will. Russland sitzt auch in der OSZE, in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und Russland schickte einen Vermittler, der es offenbar schaffte, die Geiseln zu befreien. Russland wehrt sich trotzdem gegen Vorwürfe, es kontrolliere die Aufständischen in der Ostukraine. Bundespräsident Didier Burkhalter will sich am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Die Schweiz ist im Moment OSZE-Vorsitzende und versucht, im Konflikt in der Ukraine zu vermitteln. Der nordirische Politiker Gerry Adams ist wieder auf freiem Fuß. Der Vorsitzende der irlandtreuen Sinn Féin wurde letzte Woche festgenommen. Er soll an einem Mord an einer Frau vor 40 Jahren beteiligt gewesen sein. In den 70er Jahren, als der Nordirland-Konflikt heftig tobte, gab es zahlreiche politische Morde, sowohl von den britisch-treuen als auch von den Unabhängigkeitskämpfern der IRA. Die Partei von Gerry Adams Sinn Féin gilt als der politische Arm der IRA. Adams wehrt sich bis heute gegen den Vorwurf, er sei auch Mitglied der IRA gewesen. Gegenüber zahlreichen Medien sagte er nach seiner Freilassung dieses Wochenende, es handle sich um eine politisch motivierte Aktion von seinen Gegnern. In Nordirland, das nach wie vor zu Großbritannien gehört, sind Ende Monat sowohl Europa- als auch Gemeindewahlen. Italien steht nach wie vor unter Schock. Am Samstag schossen Fußballfans aufeinander. Dabei wurden mehrere Fans schwer verletzt. Einzelne schweben noch in Lebensgefahr. Das berichten zahlreiche Medien. Vor dem Cupfinal zwischen AC Florenz und SSC Neapel in Rom kam es zu Kämpfen zwischen verfeindeten Fangruppen. In Italien kommt es regelmäßig zu heftiger Gewalt unter Fußballfans. Verschiedene Fangruppen sind liiert mit der Mafia und anderen Verbrecherorganisationen. Heute Morgen veröffentlichte der Schweizer Nachrichtendienst NDB seinen Jahresbericht. Die Sicherheitslage in der Schweiz sei stabil, ist die Hauptaussage des Berichts. Eine starke terroristische Bedrohung liege auch nicht vor. Es wird konstatiert, dass fremde Geheimdienste wie derjenige der USA auf Schweizer Boden operieren. Gleichzeitig beobachtet der Schweizer Geheimdienst die Verschiebung des Machtgefüges in der Welt vom Westen in den asiatischen Osten und Süden. Und er meldet, es gebe vermehrt Menschen aus der Schweiz, die sich sogenannten Dschihadisten, also Glaubenskriegen im Konflikt in Syrien, anschließen. Die Schweiz jedoch sei nach wie vor kein Ziel von dschihadistischen Anschlägen. Zum Wetter. Der morgige Dienstag beginnt sonnig. Am Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf. Gegen Abend ist Regen möglich. Die Höchsttemperaturen betragen 20 Grad. Übermorgen Mittwoch erwartet uns voraussichtlich Regenwetter. Am Nachmittag kann sich dann ab und zu wieder die Sonne zeigen. Das Thermometer zeigt noch maximal 17 Grad. Die zweite Wochenhälfte wird wechselhaft, vor allem am Wochenende kann es wieder regnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es braucht sehr viel Mut, die Mächtigen der Welt bloßzustellen, Skandale, Korruptionsfälle und Missstände ans Licht zu bringen. Trotzdem machen das Tausende von Journalisten und Online-Aktivistinnen tagtäglich. Und sie riskieren dabei, verhaftet oder sogar umgebracht zu werden. Tendenz: die Medienfreiheit kommt immer stärker unter Druck. Laut dem US-Forschungsinstitut Freedom House lebt nur noch jede sechste Person in einem Land, wo Medien frei berichten können. Letzten Samstag, am Internationalen Tag der Pressefreiheit, kürte die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen 100 Helden und Heldinnen der Pressefreiheit. Wilma Rall sprach mit Bettina Büsser, Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutschschweiz, und fragte sie, warum die 100 Helden und Heldinnen ausgezeichnet wurden.
Weil sie eigentlich ganz banal ihre Arbeit tun, sie recherchieren, sie informieren, sie sind kritisch in ihrer Berichterstattung, aber die Konsequenzen, die sie dafür tragen mussten, sind in vielen Fällen gravierend. Also sie wurden angeklagt, sie wurden angegriffen, und das ist eigentlich das, was sie zu Heldinnen und Helden macht, dass sie für die Informationsfreiheit einstehen in einem Umfeld, das ihnen sagt, informier lieber nicht auf diese Art.
Sehr bekannt unter den 100 Heldinnen und Helden sind Glenn Greenwald, ein US-Journalist, und Laura Poitras, die zusammen den US-Geheimdienstskandal ins Rollen brachten, indem sie die NSA-Akten von Edward Snowden veröffentlicht haben. Unter den 100 Helden ist auch Sergei Leschenko, ist stellvertretender Chefredaktor der ukrainischen Internetzeitung Ukrainska Pravda. Warum zählt er zu den Helden?
Bevor diese Konflikte ausgebrochen sind in der Ukraine, hat er über Korruption recherchiert, also der politischen und wirtschaftlichen Elite, und die Einkommen von Spitzenpolitikern recherchiert, woher kommen die, hat Seilschaften aufgedeckt und war deshalb schon unter Druck. Und das hat sich mit der Eskalation des Konflikts, hatten sich die Angriffe gegen Medienschaffende auch massiv vermehrt. Beide Seiten versuchen, die andere Seite nicht zu Wort kommen zu lassen. Alles ist Partei. Eigentlich eine klassische Geschichte bei Konflikten. Man sagt ja, zuerst bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Und das sind immer Parteien, die eben diese Wahrheit wirklich abklemmen wollen.
Unter den 100 Heldinnen und Helden ist auch Najib Ayubi aus Afghanistan. Mit der Auszeichnung von Najib Ayubi will ROG darauf aufmerksam machen, dass vor allem als Frau in Afghanistan es sehr schwierig ist, Bericht zu erstatten, als Medienschaffende zu arbeiten. Warum gerade als Frau?
Das hat natürlich sehr stark mit der Rolle der Frau in Afghanistan zu tun. Also unter dem Taliban-Regime war völlig klar, eine Frau geht nicht raus und betreibt Journalismus. Seit dem Fall der Taliban hat es zwar mehr Frauen, eigentlich auch eine große Medienlandschaft gegeben, allerdings vor allem mit der Hilfe aus dem Ausland. Und da weiß man nie, was geschieht, wenn dieses Ausland dann wieder weggeht. Die Zahl der Frauen in den afghanischen Medien hat sich reduziert nach einer kurzen Spitze, und es wird weiterhin Druck ausgeübt, und da gehört Najib Ayubi eben dazu. Also sie wurde auch angegriffen, ihre Familie wurde unter Druck gesetzt, und sie macht aber weiter, zum Glück.
Und dafür wurde sie jetzt eben auch als Heldin der Pressefreiheit ausgezeichnet. Sie haben mir gesagt, Bettina Büsser, Sie machen diese Auszeichnungen, um die Journalisten etwas zu schützen mit der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit kann aber auch gefährlich sein. Also je bekannter man ist, je mehr steht man im Kreuzfeuer. Wie gehen Sie damit um?
Die Leute sind ja in ihren Ländern. Jetzt eine Najib Ayubi ist ja bekannt in Afghanistan. Der Druck kommt bereits. Aber wenn von außen signalisiert wird, wir sehen, was ihr tut, das kann einen gewissen Schutz darstellen. Öffentlichkeit schützt ein Stück weit. Sowohl in Afghanistan wie auch in der Ukraine sind bei den Fällen, wo eben Leute umgebracht wurden oder belästigt wurden, wurde eigentlich nie oder ganz selten ein richtiges Verfahren durchgeführt. Das heißt, die Täter kommen straflos davon. Und das ist ja eigentlich ein wahnsinnig schlimmes Zeichen. Das heißt, du kannst eine missliebige Journalistin umbringen und es geschieht dir nichts. Und deshalb ist es auch wichtig, von außen zu sagen, wir sehen diese Leute, wenn ihr denen etwas tut, werden wir Lärm machen, auch damit da eine Strafe ausgesprochen wird. Das ist wahnsinnig wichtig.
Sagt Bettina Büsser, Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen in der Deutschschweiz. Die komplette Liste der 100 Helden und Heldinnen der Medienfreiheit gibt's im Internet. Den Link gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Julius Brunner lebte in einem Dorf im Berner Mittelland. Er war Arzt und er machte Abtreibungen. Damals, in den 40er Jahren, war das illegal. Julius Brunner ist eine der Hauptfiguren im neuen Roman von Verena Stephan, Die Befragung der Zeit. International bekannt wurde Stephan mit ihrem Erstling Häutungen. Das Buch gehört zu den Klassikern der Frauenbewegung. Auch in ihrem jüngsten Buch geht es um Frauenrechte, konkret um das Recht auf Abtreibung. Verena Stephan hat über 800 Seiten Gerichtsakten durchgeackert, Gerichtsakten über Julius Brunner, ihren Großvater. Entstanden ist das Buch «Die Befragung der Zeit», eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion, wie sie Wilma Rall beschreibt.
Also Fiktion ist eigentlich fast alles. Was die Familiengeschichte anbetrifft, da habe ich einmal die Familie etwas umgestellt und mir ging es darum, einzelne Episoden anzugucken und herauszufinden, was könnte da wirklich passiert sein, wie haben die Menschen sich gefühlt, wie haben die sich überhaupt unterhalten. Und dann habe ich spekuliert, das ist Fiktion. Die Realität oder die Dokumentation, das sind Dokumente, die im Staatsarchiv des Kantons Bern aufbewahrt werden zu seinen Abtreibungsprozessen, weil er ist dreimal angeklagt worden. Also er ist denunziert worden jeweils, musste nie ins Gefängnis, er war sehr krank. Und beim vierten Mal, wo er angeklagt wurde, haben sie ihn eben in die Psychiatrie gebracht, in die Waldau, weil der Oberrichter des Kantons Bern fand, dieser alte Mann ist vielleicht nicht mehr ganz zurechnungsfähig, offenbar missachtet er das Gesetz, aber vielleicht versteht er das Gesetz nicht mehr, dem wollen wir jetzt mal nachgehen und seine geistige Gesundheit überprüfen. Das heißt, er wurde interniert und war als Untersuchungsgefangener während 4 Monaten in der Waldau. Das war 1949.
Der Prozess, der ganze Prozess, die Befragung vom vierten Mal, als er verhaftet wurde, steht in diesem Buch im Zentrum. Warum durfte man damals keine Abtreibung vornehmen?
Er ist wegen krimineller Abtreibung angeklagt worden. Also das heißt, er hat gegen das Gesetz gehandelt. Andererseits war zu jener Zeit Abtreibung war eigentlich fast eine gängige Verhütungsmethode. Es wurde sehr viel abgetrieben, fast prophylaktisch abgetrieben. Das haben sehr viele Ärzte abgetrieben. Darüber gibt es Untersuchungen und er sagt es auch bei den Verhören. Er hat die Frauen sozusagen von seinem Vorgänger übernommen. Es war eine gängige Praxis damals.
In der Bevölkerung oder in der Gesellschaft war Abtreibung etwas, wofür man geächtet wurde auch. Die Frauen wurden von der Familie teilweise verstoßen. Sie zitieren im Buch Akten von Behörden, von Psychiatern, wie sie darüber berichten, aus Verhören mit den Frauen und mit ihrem Großvater. Und man merkt dort eine sehr starke, herablassende Haltung gegenüber diesen Personen. Warum war diese Verachtung so stark?
Das ist ein weites Feld. Ich glaube, das ist einfach Teil der allgemeinen Frauenverachtung, die da war. Und auch der allgemeinen patriarchalen Bevormundung, also überhaupt sich das Recht anzumaßen, darüber zu bestimmen, was eine Frau zu tun hat oder nicht zu tun hat. Man war weit entfernt davon, von den Parolen, die wir später in der Frauenbewegung ausgegeben haben, wie mein Bauch gehört mir oder überhaupt das Recht, selber zu bestimmen. Und dass sich da niemand anders erstmal, also nicht von einer Obrigkeit oder von institutioneller Seite, sich einzumischen hat.
Sie haben im Vorgespräch auch betont, dass sie erstaunt hat, es gab keinerlei Datenschutz, also wie stark man sich quasi vor den Behörden sprichwörtlich ausziehen musste. Mhm. Warum hat sie das so erstaunt oder inwiefern haben Sie das beobachtet?
Ja, das hat mich beim Lesen der Akten, also zum einen war das sehr erschütternd, was die Verhöre mit den Frauen betrifft. Also da waren in diesem Dossier sind 8 Verhöre drin mit 8 verschiedenen Frauen. Und da werden sehr intime Fragen gestellt. Fragen zur Menstruation, Fragen zu den Flecken in der Unterhose. Ja, intime Fragen, die den Körper betreffen.
Seit Anfang Mai dieses Jahres unterhalte ich ein Liebesverhältnis mit Stram Ernst. Stram ist unglücklich verlobt mit einer Tochter aus Unterfelden. Stram erklärte mir, er wolle diese Verlobung auflösen und mit mir ein Verhältnis aufnehmen. Ich lernte Stram im Kreuz in Oberfelden, wo ich serviere, näher kennen. Meine letzte Periode hatte ich, glaube ich, vom 4. bis zum 9. Mai. Das weiß ich so genau, weil ich am 4. Mai Geburtstag habe. Seit der Geburt meines Kindes Lilo 1944 menstruiere ich nicht mehr regelmäßig. Gelegentlich kommen die Blutungen schon nach 3 Wochen. Dann wieder geht es länger, sogar bis 5 Wochen und noch mehr. Kalendermäßig kontrolliere ich meine Regeln nicht. Am 21. Mai, anlässlich des kantonalen bernischen Feldschießens, hatte ich mit Stram zum ersten Mal Geschlechtsverkehr. In der Folgezeit, das heißt bis Anfang Juni, hatte ich mit Stram noch 4 oder 5 Mal Geschlechtsverkehr.
Mich hat die Verachtung oder die Überheblichkeit oder die Anmaßung, eine Frau so aussagen zu dürfen oder meinen, das Recht zu haben, man darf sie so ausfragen, das hat mich erschüttert. Und auch im Hinblick auf meinen Großvater, der ist hauptsächlich vom Psychiater befragt worden und auch vom Untersuchungsrichter. Dann gibt es diese Dokumente aus der Einwohnergemeinde, also dass Erkundigungen über ihn eingezogen wurden. Wirklich, man wollte wissen, das ist so im Wortlaut, wie die persönlichen Familienverhältnisse gewesen sind. Und dann kam alles zur Sprache, also Lebensgewohnheiten von Rauchen, Trinken, ob man sich zu Hause verstanden hat oder nicht. Das ist einfach der gläserne Mensch, das bereitwillig von der Behörde Auskunft gegeben wird, alles, was man weiß über den Lebenswandel dieser Person und es offenbar absolut keinen Schutz gibt.
Um die persönlichen Verhältnisse in der Voruntersuchung gegen Brunner Julius Gottlieb, geboren den 25. November 1875, angeschuldigt wegen Abtreibung, abzuklären, ersuche ich Sie, mir über den Charakter, die Lebensweise, Familienverhältnisse, Einvernehmen unter den Ehegatten, eheliche und außereheliche Kinder, Besuch von Kinos, Dancings und Wirtschaften, Alkoholgenuss, Rauchen, Zugehörigkeit zu Vereinen, Sport, die berufliche Tätigkeit, das Einkommen und Vermögen der genannten Person eingehend zu berichten. Für Ihre Mitarbeit danke ich Ihnen bestens.
Also er musste in der Waldau einen Assoziationstest machen mit etwa 40 Fragen. Das war für mich sehr interessant, diesen Test zu lesen. Er hat mir dann quasi als Gerüst für das Manuskript gedient. Und normalerweise braucht er 2 bis 6 Sekunden für eine Antwort auf diese Stichworte. Und beim Stichwort verachten braucht er 40 Sekunden. Das ist sehr lange in so einem Test. Und schließlich sagt er mit Unrecht verachten. Und da hatte ich das Gefühl, dass das ist der Schlüssel zum Roman oder zu seinem Leben vielleicht oder zu dieser Geschichte. Die Frage, wer verachtet ihn, wen verachtet er und wie halten es alle Personen im Buch? Sie haben alle irgendwie mit Verachtung zu tun. Wer sieht auf wen hinab? Wer behandelt wen verächtlich? Und das ist zu einem Grundthema geworden.
Diese Verachtung ist nicht nur zu spüren im Verhältnis zwischen den Behörden und Julius, sondern auch zwischen Julius und Lina, seiner Frau, vor allem von Seiten von Lina. Für mich war es wie die zweite Hauptgeschichte im Buch, also das Verhältnis Lina-Julius. Wie war dieses Verhältnis?
Das war ein sehr schwieriges Verhältnis. Also das war ein richtiger Ehekrieg, eigentlich ein klassischer Geschlechterkrieg, wie er damals stattfand oder heute, ich weiß nicht, ob er heute noch so stattfinden kann, ich hoffe nicht. Es gab einen Klassenunterschied, es gab ein soziales Gefälle. Er hat studiert und sie kam aus einem einfachen Bahnwärterhaushalt. Sie war ungebildet, sie war unbelesen oder sie hat eben nur ihre Heftchenromane gelesen. Das hat er verachtet zum Beispiel. Er wollte sie erziehen. Das ist auch ein klassisches Genderverhalten, dass dann der gebildete Mann die ungebildete Frau erziehen will. Und mir war das wichtig, er ist ohne sie nicht denkbar. Also sie musste ihren Platz bekommen im Buch. Und auch ihr Leiden, ich meine, die hat sehr gelitten an diesem Mann.
Im Buch sind die meisten Charaktere nicht gut oder böse. Also Sie haben gesagt, eben Julius, er half zwar vielen Frauen aus einer sehr schwierigen Situation, gleichzeitig war das Verhältnis zu seiner eigenen Frau nicht wahnsinnig rühmlich. Auch beim Psychiater, den Julius befragt, weiß man nie recht, will er ihn jetzt schützen? Steht er hinter ihm oder verachtet er ihn? Diese Beziehung dort, Psychiater, Julius, was haben Sie dort herausgearbeitet?
Ich glaube, der Psychiater, also was ich aus dem Krankheitsbericht entnehme, wie er den geschrieben hat oder wie er ihn beurteilt oder verurteilt, da habe ich das Gefühl, dass es eher in Richtung Verachten geht. Also er ist sehr empört über ihn, über sein Verhalten, ne? Weil es gibt ein abschließendes Urteil von Seiten des Psychiaters und da sagt er, schäbiger, schlauer Charakter. Und ich denke, das ist schon ziemlich drastisch in einem psychiatrischen Gutachten, also jemand als schäbig zu bezeichnen. Ich denke, wie kommt der Mensch dazu? Da würde ich sagen, also da spielt eindeutig Verachtung mit.
Wir müssten deshalb die Verwahrung nach Artikel 14 vorschlagen, so hart diese Maßnahme auch für den Angeschuldigten und dessen Familie ist. Sie bietet allein die Gewähr, dass der Explorant, wenn er sich von seiner schweren körperlichen Krankheit einigermaßen erholt hat, keine weiteren Delikte mehr begeht. Resümee: Kritiklosigkeit, Schäbigkeit und Schlauheit bei krankhaft gealterter Persönlichkeit vermindert zurechnungsfähig.
Der Arzt hat einen Charakter im Buch, auch die Familien, jede Person aus der Familie hat einen Charakter im Buch. Wer als Person weniger zum Tragen kommt, sind die Behörden. Sie sprechen quasi fast ausschließlich durch Passagen, Auszüge aus Protokollen. Warum haben Sie das so gehandhabt?
Ich wollte vor allem den reibungslosen Ablauf zwischen den Behörden zeigen und wie sehr die miteinander verflochten waren, also Polizeiapparat, Psychiatrie, Gericht, wie die Hand in Hand gearbeitet haben, wie sie über jemanden verhandeln oder sie jemanden abhandeln oder wie schnell entschieden wird, also der muss jetzt verhaftet werden. Und mich persönlich hat das wirklich erstaunt, wie schnell alles ging. Wir sind heute in unserem digitalen Zeitalter, sind wir gewohnt mit unseren Handys und E-Mail und allem, dass es alles furchtbar schnell geht. Aber damals hatte man einfach sehr viel mehr Personal und es ging unter Umständen innerhalb einer Stunde, dass jemand verhaftet wurde und hinter Schloss und Riegel gebracht wurde. Und die Verständigung ging sehr schnell, also per Telefon, per Landjäger. Ich hatte den Eindruck, das ist nicht langsamer als heute.
Die Berner Schriftstellerin Verena Stephan lebt seit vielen Jahren in Kanada. Wilmar Ahl hat sie anlässlich ihres Besuches in der Schweiz getroffen. Verena Stephans Buch «Die Befragung der Zeit» ist im Nagel und Kimche Verlag erschienen. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 5. Mai auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar Ahl. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.